Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Big & Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute wollen wir über was Besonderes sprechen, nämlich historisches Fechten. Und dazu haben wir Uwe Schneevogt da. Hallo.
Einen schönen guten Tag, hallo.
So, historisches Fechten ist ja schon mal ein relativ sperriges deutsches Wort oder Wortgebilde. Was habe ich mir unter historischem Fechten vorzustellen? Liest man da Bücher und fechtet oder?
Na, im Grunde genommen ist es genau das fast. Und zwar sind das die historischen deutschen Kampfkünste. Also wir denken ja, dass die Kampfkünste, oder wenn wir an Kampfkünste denken, assoziieren wir immer damit Asien. Aber es gibt auch eine alte deutsche mittelalterliche Kampfkunsttradition. Die ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und in den letzten 20 Jahren machen sich der eine oder andere und zunehmend mehr daran, alte Manuskripte zu entziffern, zu transkribieren und die alten Kampfkünste nachzuvollziehen.
Also im Prinzip haben wir nichts anderes als die Judo, Karate, Jiu-Jitsu-Leute vor uns schon gemacht haben.
Exakt.
Nur halt mit europäischen, deutschen Kampfkünsten.
Genau. Also wir leben ja hier in einer sehr kriegerischen Gegend, also historisch zu sehen. Und da verwundert es nicht, dass da auch mittelalterlich etwas entwickelt worden ist, um sich mit Kratzen, Beißen, Spucken, Treten, Schwertern, Säbeln, Messern und was dazugehört, sich um die Ecke zu bringen.
Der Kratzen, Beißen, Spucken beschreibt ungefähr meine Idee von historischen Kampfkünsten in Europa sehr genau, weil das, was dann hinten bei rausgekommen ist, waren Ringen, Boxen und jetzt modern MMA, was sich ja auch bei allem bedient.
Natürlich.
Wie habe ich mir denn eine mitteleuropäische Kampfkunst vorzustellen?
Also, wenn wir so bei dem Ringen sind, Meister Lichtenauer, der als Urvater der historischen Kampfkünste gilt, es aber nicht ist, schrieb Weiland in seinen Merkversen, dass alle Kunst vom Ringen kommt. Grundsätzlich ist es so, dass es auch eine unbewaffnete Form gibt. Das ist das Schlossringen beispielsweise. Das gleicht etwas mehr dem Judo, Jiu-Jitsu. Und es gibt auch das Kriegsringen. Und dieses Kriegsringen ist genau das, was es ist. Das ist bedeutend kerniger. Da geht es um letale Techniken und wie man sich mit bloßer Hand einander um die Ecke bringt.
Also das ist dann so, dass das Ringen aus dem Actionfilm, wo am Ende einem das Genick gebrochen wird, so ungefähr.
Sozusagen. Und das ist im Grunde genommen, beschreibt es genau dieselben Sachen wie die asiatischen Kampfkünste, was aber auch nicht wirklich verwundert, weil der Asiate wie auch der Europäer hat nämlich nur einen Kopf, zwei Arme und zwei Beine. Und so die Möglichkeiten, diese als Waffen einzusetzen, sind da einfach begrenzt.
Das ist richtig. Also viel mehr als einen Kopf, zwei Arme, zwei Beine kann man nicht mehr brechen. Dann ist das Ding sowieso gegessen, würde ich sagen.
Genau. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass es für ähnliche Problemstellungen auch ganz ähnliche Lösungen gibt. Die sind in den asiatischen Kampfkünsten etwas mehr ausfordernder formuliert und für uns besser verständlich, da wir eine durchgehende Tradition haben. Und so kommen wir auch zu einem der nicht geringen Probleme der historischen Kampfkünste, dass wir halt keine durchgehende Tradition haben und die anhand von zum Teil durchaus kryptischen Merkversen nachvollziehen können. Die Sachen sind nicht bebildert, es gibt kein Lernvideo, ne, und es gibt auch keinen alten Meister, der in durchgehender Tradition überlebt hat, die letzten 600-700 Jahre.
Ja, aber dass die damals etwas kryptisch geschrieben haben, ist ja nichts Neues.
Nee, eben.
Und dann hat man den Leuten, anstatt nur zu ringen, auch irgendwann was Scharfes, sage ich mal, in die Hand gedrückt und dann sind wir beim Fechten gelandet.
Genau, genauso wie in den asiatischen Kampfkünsten gibt es dazu doch immer die bewaffneten Formen. Das gibt es ja auch in den japanischen Kampfkünsten, eigentlich im Grunde genommen allen, in den chinesischen, ja, japanischen, philippinischen, weiß der Kuckuck was, gibt es ja auch die bewaffneten Formen und die gibt es in den historischen deutschen Kampfkünsten natürlich auch. Und die sind hier, da es mittelalterlich ist und hier die Waffenkunst sehr hoch geschrieben wurde, sind die mannigfaltig in sehr vielen Manuskripten beschrieben und höchst spannend.
So, wenn ich mir jetzt überlege, Fechten und Mittelalter, nur mal in Zusammenhang bringen. Da das ja im asiatischen Raum ist ja einer, der elegant mit einem Katana, einer komischen Rüstung durch die Gegend springt, fliegt, was weiß ich. In Europa denke ich dann immer an Typen im Schottenrock gefühlt, mit einem Zweihänder, wenn man nicht das Mittelalter mit Rüstung nimmt. Auf jeden Fall waren die Waffen was schwerer.
Nein, das waren sie eben nicht. Also, das ist ja so ein Filmmüst, ne, so, dass die Schwerter schwer und die Rüstungen unbeweglich sind. Das ist ja wirklich reine Fantasie und das ist unserem schlechten Geschichtsverständnis geschuldet. Die mittelalterlichen Schwerter sind wirklich sehr, sehr leicht und sehr, sehr nimble, sehr beweglich. Und das ist mitnichten so, wie man das so bei Excalibur sieht, wo dann irgendwie zwei Bulldozer auch aufeinander zu stapfen und mit groß ausladenden Bewegungen scheppernde Schwerter gegeneinander schlagen. Das ist kompletter Blödsinn. Es ist sehr viel mehr so, dass das europäische Schwert sehr viele Vorteile gegenüber dem japanischen bietet. So, dass das japanische so wahnsinnig toll ist, ist ja auch eher in das Reich der Legenden und Fabeln zu verorten, anstatt dass es der Tatsache entspricht.
Ja, ich habe auch immer gedacht, also wenn man dann so als Ritter, durchschnittlicher Ritter, irgendwo hin rennt, reitet, reist, um zu kämpfen, dabei gefühlte 20 Kilo Rüstung mit sich rumschleppt und nochmal 5 bis 10 Kilo Schwert, dann kommt man da A nie an und B ist man total im Arsch, wenn es losgeht. Und da könnte auch ich als Gegner sagen, ich verzichte auf das Schwerste, die Rüstung. Bis du hier ankommst, bist du eh verhungert.
Ja. Das ist dann natürlich nicht so, weil also erstmal, dann müssten wir auch heute von modernen Soldaten sagen, weil also, der moderne Soldat trägt Ähnliches am Leibe und die Flinte, die er nur mal trägt, wiegt auch 3 Kilo. Das Schwert wiegt übrigens keine 3 Kilo. Ne? Also ein langes Schwert und da reden wir von dem, was wir als so langläufig als zweihändige Waffe bezeichnen möchten, reden wir von 1,3, 1,5 Kilo, die ungefähr, das ist ein bisschen mehr als eine Milchtüte, also ein Liter Milch. Das ist ja, das wird jetzt keiner als schwer bezeichnen.
Nö, nur die Flüssigkeit da drin macht es irgendwann ein bisschen unwuchtig, aber.
Ja, gut, also es ist halt keine Flüssigkeit. Und so ein wirklich Langschwert, das lange Schwert ist sehr, sehr gut ausbalanciert. Und wenn man es anfasst, merkt man sofort, für was es gemacht ist. Das ist nämlich für einen schnellen Kampf gemacht ist. Und die Rüstung, gut, sie wiegt halt 30 Kilo, aber da ist das Schwert auch nicht mehr die Waffe der Wahl, ne, sondern ganz andere Waffen sind dort in Rüstung geführt worden.
Also ist Highlander eher eine gute Geschichte, aber kompletter Blödsinn.
Von vorne bis hinten kompletter Koi.
Schade, ich fand es eigentlich cool, wenn die da sich nur eine Viertelstunde gekloppt haben und am Ende war einer ein Kopf kürzer. Aber ja, bleibt eine gute Geschichte.
Drollig. Also, aber so wird es mittelalterlich nun mal nicht gewesen sein. Vor allen Dingen ist das Schwert oder zumindest das lange Schwert, womit sich eine Vielzahl der Manuskripte beschäftigt, auch eher eine Waffe, die im Bloßfechten seine Anwendung fand. Bloßfechten beschreibt das, was es im wortwörtlichen Sinne ist. Das ist das Fechten ohne Rüstung. Ne? So, das lange Schwert ist so mehr die Wahl der Waffe für den täglichen Händel. So das, was man so tagtäglich braucht.
Fürs tägliche Scharmützel.
Genau. So, ritterlich gesehen, geharnischt ist das Schwert vielmehr ein Symbol als die Waffe der geharnischten Ritter untereinander.
Okay. Heißt also, es gab damals auch wirklich die Wahl zwischen dem Alltagsschwert und dem Schwert für die kriegerische Auseinandersetzung sozusagen.
Natürlich, es gibt ja auch heute das Jagdgewehr und das Sturmgewehr. Also,
das ist richtig.
Ne? Und so gab es sogar, das ist aber eine Bezeichnung, das Jagdschwert, ne? Und das Épée de Guerre, das Kriegsschwert. Ne? Und das unterscheidet sich ganz klar vom Kaliber. Ne? Also, ne, die Épée de Guerre, die wirklichen Kriegsschwerter, sind sehr große, wuchtige Klingen. Ne, die Zivilen sind sehr filigran. Ne, es ist kein Degen, aber es ist ein sehr detailliertes, sehr, sehr schön gemachtes Schwert, das wirklich sehr führige Fechteigenschaften hat.
Also kann ich mir das tatsächlich vorstellen, dass im Mittelalter Leute ausgestattet waren mit dem, was heute Chefköche haben, so ein Beutel mit lauter Schwertern anstatt Messern.
Ich denke, man muss sich das ähnlich vorstellen, obwohl der Chefkoch natürlich auch nicht seinen Beutel mit Messern mit sich führt, aber wenn sie jetzt zum Beispiel adelsblütig waren, ne, also ein Ritter, sind sie ja nicht die ganze Zeit in ihrer Rüstung durch die Gegend gestapft, ne, sondern sie haben auch ihre Alltagskleidung gehabt. Und Teil der Alltagskleidung ist natürlich auch die standesgemäße Bewaffnung. Ne, natürlich zu gegebenem Anlass. Also wenn sie zum Essen unter Freunden gehen, dann natürlich nicht. Aber wenn sie zum Beispiel wenn sie unterwegs sind von einer Stadt zur nächsten, zur Handelsdingen und so weiter, dann sind sie natürlich bewaffnet gewesen. Und das eher mit einem langen Schwert. Wenn sie auf einen Kriegszug gegangen sind, dann haben sie vielleicht andere Waffen benutzt oder das lange Schwert, was sie sonst auch tragen, plus einer anderen Waffe, einer sogenannten Mordaxt oder einem Streithammer oder da sind die Waffen mannigfaltig.
Also schon eine Waffe oder Waffen für alle Fälle. Jeder gehörte ein Arsenal an Waffen.
Genau. Genau. Und dementsprechend vielfältig sind auch die Manuskripte. Ne? Es gibt für so ziemlich jede Waffe und Waffengattung gibt es die entsprechende Anweisungsschrift, ne? Und die gibt es oftmals in verschiedener Ausfertigung von verschiedenen Meistern, wie man ähnlich, kann man sich das vielleicht vorstellen, wie es Karatebücher und Kung-Fu-Bücher gibt. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders.
Ja, macht ziemlich Sinn. Wenn wir gleich weiterreden an einer kurzen Pause, beschäftigen wir uns mal mit den Unterschieden zum allgemeingültigen Fechten, sage ich mal, und was es für Wettkampfformen und Ähnliches gibt. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, da sind wir wieder mit Uwe Schneevogt und reden über historisches Fechten. Wir haben gerade darüber geredet, dass es kann nur einen geben, eine gute Story war, aber mit Fechten nicht wirklich was zu tun hat. Oder historischem Fechten was zu tun hat. Wie ist denn der Unterschied zwischen dem Fechten, dem historischen Fechten und dem Fechten, was wir so kennen von Olympischen Spielen und so?
Gut, grundsätzlich ist es halt so, dass das historische Fechten halt Kriegskunst ist. Also grundsätzlich sind die Techniken letal gemeint, also tödlich. Oder zumindest so gemeint, dass sie verletzen oder den Gegner kampfunfähig machen. In einer Wettkampfform, die es mittlerweile auch gibt, ne, ist es natürlich so, dass es schon deutlich versportlicht ist und da auch zumindest beim Sportgerät, ne, auch Änderungen stattgefunden haben, was aber auch wiederum mittelalterlich ist. Also, mitnichten hat man im Mittelalter geübt mit scharfem Schwert, weil das würde gar keinen Sinn machen, weil jeden Fehler macht man dann nur einmal.
Das ist dann keine 6 Wochen Verletzung wegen Kreuzbandriss, das ist dann Kopf ab und vorbei.
Ja, oder Arm ab oder Hand ab oder eine kräftige Schnittverletzung Verletzung oder ein Stich in die Eingeweide, die man weder heute und damals schon mal gar nicht haben möchte. Das ist dann nicht der, sondern der Sinn der Sache. Und so hat man spätmittelalterlich eine sogenannte Fechtfeder ersonnen, ein Übungsschwert, das in der Form schon einem Schwert ähnelt, aber nur ähnelt, ne? Und das ermöglicht die Technik an sich, den Hieb, den Stich, so auszuführen, wie er tödlich gemeint ist, aber keine scharfen Schneiden hat und sich im Stich biegt. Also der Stich macht es dann immer noch deutlich unangenehm, aber ich kann an meinem Kontrahenten nicht hinten den Hut aufhängen.
Okay, also ist dieses Schwert Nadel aus Game of Thrones im Prinzip tatsächlich ein Übungsschwert, wie man das da auch vorstellt, in Anführungsstriche.
Also die Nadel, ne, ist zum Beispiel, solche Schwerter hat es dann wirklich gegeben. Das ist zwar nicht mehr mittelalterlich, das nannte man dann im Barock Small Sword. Das ist halt mehr ein Stichdegen. Ne? Aber das Übungsschwert sieht schon aus, also vom Griff und der Parierstange, Gehilz und ein Kreuz ist schon wie ein Schwert, hat dann die Klingenbasis, die direkt oberhalb des Pariers ist, verbreitert, ne, um zu verhindern, dass das gegnerische Schwert auf die Finger rutscht. Dann verjüngt sich das Ganze dramatisch und wird zu einer ganz schmalen Klinge, die aber stumpf ist, mit einer spatelförmigen Spitze, die nicht zum Stechen oder nicht zum Durchstechen geeignet ist. So oftmals, es gibt einige erhalten gebliebene Originale, das vorne so verbreitert ist, verdickt, und damit kann ich zwar einen Stich setzen, mein Gegner merkt es auch und er kriegt auch unter Umständen einen bösblauen Fleck davon, aber ne, es dringt halt nicht ein.
Also der ist morgen dann auch noch dabei und kann den nächsten blauen Fleck abholen.
Richtig.
Wenn wir jetzt über Wettkämpfe sprechen, wie wir gerade ja schon mal erwähnt haben, wie sehen die denn heute aus? Also ich meine, heute wird keiner mehr mit einem schärferen Gegenstand aufeinander losgehen, sage ich mal.
Na, jedenfalls niemand mit Verstand. Also auf jeden Fall, diese Wettkämpfe werden auch gefochten mit der Fechtfeder oder in manchen Wettkampfformen mit einem Schwert, also das zu einem Übungsschwert, das aber in der Gestalt eher einem historischen Schwert gleicht, nur stumpf ist und wo die Spitze nicht so ausformuliert worden ist wie bei den historischen Originalen und wo auf der Spitze selber ein Gummiblatt, ne, eine Gummispitze befestigt worden ist, die dann auch das Durchstechen verhindert. Aber es bleibt halt ein Schwert und somit auch gefährlich. Aber meistens werden Fechtfedern benutzt. Es gibt entsprechende Schutzausrüstung. Also, wir tragen im Übungskampf, im Sparring, tragen wir Fechtmasken, die analog zu den Fechtmasken aus dem Säbelfechten, aus dem olympischen Säbelfechten sind, jedoch einen Hinterkopfschutz haben, weil unser Gefecht ist halt nicht linear wie beim olympischen Fechten, sondern kann durch den Raum gehen und so sind Hinterkopftreffer schon durchaus möglich, vor allen Dingen mit einhändig geführten Waffen. Man trägt eine Fechtjacke, ähnlich wie es auch die olympischen Fechter tun, nur mit einer stärkeren Polsterung und einer stärkeren Durchstichfestigkeit. Je nachdem, auch eine Fechthose, die auch ähnlich ist wie die bei den olympischen Fechtern, die aber auch eine gewisse Polsterung aufträgt, ein Schienbeinschutz, wer mag, und manche Fechter noch zusätzliche Protektoren an Gelenken und so weiter, weil, obwohl die Klinge der Fechtfeder stumpf ist, schlägt sie doch bei dem guten, gekonnten Fechter mit erheblicher Wucht ein. Weil wenn die Technik sauber und gekonnt ausgeführt worden ist, war sie ja gedacht, um naja, Teile des anderen abzutrennen. Ne, also.
Dann tut das, glaube ich, auch mit Schaumstoff vorne drauf ein bisschen weh.
Genau, oder? Genau, und und diese Protektoren verhindern so schon Brüche etc. Der Handschutz ist von ganz elementarer Wichtigkeit, weil die Hände natürlich beim Fechten sehr disponiert sind.
Ja, klar. Also das ist ja beim normalen Fechten auch so, dass an die Hand nichts drankommen kann, sozusagen.
Ja, genau.
Gibt es denn da auch verschiedene Disziplinen oder kann theoretisch der Dolch gegen den Zweihänder antreten oder nur Dolch gegen Dolch?
Solche asymmetrischen Gefechte gibt es natürlich auch, ne? Und die machen auch immens Spaß, aber normalerweise wettbewerbsmäßig werden da die Waffen entsprechend symmetrisch gegeneinander gesetzt. Dass es Turniere gibt im langen Schwert, im langen Messer, im Dolchfechten, Fechten, Einhandschwert und Faustschild. Ne? Da gibt es wirklich die verschiedensten Kategorien, die auch alle wettbewerbsmäßig gefochten werden, obwohl da die Turniere im langen Schwert schon sehr, sehr weit voran verbreitet sind.
Ja, das denke ich mir. Ist ja auch ein bisschen spektakulärer als zwei Typen mit einem Küchenmesser so ungefähr.
Das will ich noch nicht mal sagen. Also, das kann ausgesprochen spannend sein, aber es geht da ja nicht um spektakulär. Es geht ja nicht um wilde Stunts, um wilde Pirouetten und Dinge, die zum Beispiel beim Witcher beschrieben werden. Es geht, wenn man gute Fechter da hat, ist es wie Schachspielen so mit Klinge, einander auskontern, weil das, was immer das oberste Ziel eines guten Fechters sein muss, ist selber nicht getroffen zu werden.
Ja, das sollte zumindest das oberste Ziel sein.
Genau, ne, es gibt natürlich die Kamikaze-Fechter, die gibt's auch, weil wir fechten jetzt je nach Reglement ist das Kamikaze-Fechten auch gefördert worden. Deswegen sehe ich das wettkampfmäßige Fechten auch sehr zwiespältig. Da ist es halt wirklich so, dass bei den Punktefechtern das so ist, dass mancher Fechter glaubt, sein Heil darin finden zu können, wie ein Verrückter auf seinen Gegner einzuwirken, ohne sich selber zu schützen, in der Hoffnung, dass er der Letzte ist, der einen Treffer setzt und somit den Punkt macht.
Das funktioniert ja auch in den meisten Mittelalterfilmen nicht. Insofern müsste man die Taktik mal überlegen.
Genau, aber nur mal im wettbewerbsmäßigen Fechten war es halt so, dass es schon durchaus unter manchen Regularien eine durchaus gewinnbringende Strategie war, was schwachsinnig ist und gegen den Geist des Ganzen.
Wenn ich jetzt, nachdem wir hier darüber gesprochen haben, Bock darauf habe, mich mal mit historischem Fechten auseinanderzusetzen und das vielleicht auch zu machen, was muss ich tun, außer Mut haben?
Also, im Moment können Sie so bei uns, es gibt mannigfaltige Vereine und Gruppen, die das anbieten. Und bei uns hier in Düsseldorf, wir bauen hier gerade eine Gruppe auf, ne, im Body Intense oder bei mir in Rheinberg und demnächst auch in Xanten. Da haben wir eine regelmäßig trainierende Gruppe, die dann sich zweimal wöchentlich trifft, mit verschiedenen Waffen übt und wirklich nach Curriculum, ne, nach einem Ablauf, das dann übt. Und das ist schon eine sehr großartige Sportart, die sich wirklich über Jahre dann weiterentwickeln lässt. Ich habe viele Fechter, die zu mir seit 10 Jahren kommen.
Okay, und die werden immer mehr.
Ja, und so, das historische Fechten findet auch mehr und mehr Zulauf, weil es halt nicht mit blöden Gürtelprüfungen ist, weil sich auch da halt beim historischen Fechten zum Teil die Spreu vom Weizen trennt. Es gibt zwar immer die, die irgendwelche Schwertkampftechniken selber entwickeln wollen, ähnlich wie es das im Karate gab. Ich habe vor vielen Jahren, ich habe lange, lange Jahre Karate gemacht und wir haben auch die, die dann selber was entwickelt haben, das war dann immer das Schulze-Do. Ne? Und die gibt's natürlich so beim historischen Fechten auch, die das verquicken wollen, wollen mit irgendwelchen asiatischen Sachen oder nach dem ganz amerikanischen Prinzip, ne, dass man so zwei Bücher gelesen und eins geschrieben hat, ne? So, und die seriösen Fechtschulen beziehen sich immer auf Quellen und versuchen diese Quellen auch wirklich so detailgetreu nachzuvollziehen, wie es irgendwie möglich ist. Weil was soll ich denn heute besser machen können, als derjenige, der damit sein Leben schützen wollte oder sein Geld verdient hat? Weil Krieg war eine professionalisierte Sache, das Fechten war eine professionalisierte Sache von Leuten, die tagtäglich damit umgehen mussten. Also das kann ich doch heute als eine Uwe Schneevogt, der einen normalen Job hat, ich nun mal nicht, aber du als normaler Mensch, das kann ich ja nicht besser machen. Abgesehen davon entstamme ich nicht dieser Zeit, wo ich meinen Fähigkeiten mein Leben verdanke.
Nö, und wenn ich das heute bräuchte in der Form, würde ich einfach ein Upgrade nehmen und mir eine Knarre nehmen und dann das Ding beenden. Auf den kurzen Dienstweg sozusagen. Insofern braucht man da auch nicht dran rumbasteln, denke ich.
Nee, ich denke nicht.
Was möchtest du denn noch unseren Zuhörern sagen zum Thema historisches Fechten, bevor wir hier zum Ende kommen?
Also, machen. Es ist eine ganz tolle Sache. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? Und ich habe viele, ich kann es nur rückkoppeln, was viele meiner Schüler mir sagen. Viele kommen aus irgendwelchen anderen Kampfkünsten, genauso so wie ich auch. Bloß keine hat mich bisher so gefesselt wie die historischen Kampfkünste. Die Techniken sind mannigfaltig. Es macht totalen Spaß, mit Schwertern zu kämpfen. Es ist ein großartiger Sport, gerade auch für Leute, die ein gewisses Handicap haben, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, so wie ich auch, die Einschränkungen haben, was die Mobilität angeht. Auch dann kann man immer noch den Schwertkampf lernen und begeistert sein davon, sich vielleicht nicht auf allerhöchstem Level im Wettkampf messen, aber zumindest wöchentlich so trainieren, dass den Leuten echt Spaß macht und auch ihre körperliche Fitness sich total verbessert.
Also ernsthaft, du hast mir tatsächlich Geschmack auf historisches Fechten gemacht, weil ich habe vorher gedacht, das ist so ein Ding für Mittelaltermärkte und LARP-Events oder sowas.
Überhaupt nicht.
Nee, und jetzt habe ich auch verstanden, das ist tatsächlich seriöser Sport und weit weg von ja Highlander und Conor McLeod oder Duncan McLeod, einen von den beiden.
Völlig, denn so wie die sich hauen würden, wären sie im Mittelalter sehr, sehr schnell tot gewesen.
Nö, aber haben gut viel Geld damit verdient, trotzdem.
Völlig auch, okay, ich bin ja auch durchaus ein Freund dieser Filme, wohlwissend, dass es echter Quatsch ist.
Ja, und ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, liebe Zuhörer. Und alles sonst zum historischen Fechten werdet ihr in den Shownotes finden. Danke dir, Uwe. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.